Heute Morgen predige ich über Matthäus Kapitel 11, Vers 2 bis 6. Matthäus 11, Vers 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, ließ er ihm durch seine Jünger sagen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird die frohe Botschaft gebracht. Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als Einstieg die Frage: Sind Sie schon mal in ein dunkles Loch gefallen? Ich meine nicht so irgendwo so eine Grube in der Erde. Es gibt ja auch im Leben solche dunklen Löcher, wo plötzlich beruflich nichts mehr läuft, wo man in der Familie nicht mehr weiter weiß, wo es gesundheitlich irgendwo zwickt und zwackt oder schlichtweg einfach nur eine Depression zumindest vorübergehend gekommen ist. Alles wird ein Stück weit bedeutungslos gegenüber der Lage, in der man jetzt persönlich so steckt. Und dann kann es sein, dass dazu außerdem noch Zweifel an Jesus kommen. Ist er denn wirklich derjenige, der mir jetzt helfen könnte? Ist er wirklich der einzige Erlöser oder nur eine fromme Figur, wie viele andere auch? So ging es dem Johannes, genannt der Täufer. Er selber hatte in seinen guten Zeiten auf Jesus hingewiesen. Er hatte ihn selber getauft. Er hatte erlebt, wie der Himmel offen ist, wie eine Stimme kam, die sagt: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Er hatte gesehen, wie der Heilige Geist fast wie eine Taube auf diesen Sohn Gottes herunterkam. Später hatte er seine eigenen Jünger zu Jesus geschickt und sagte: Seht, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Einer von ihnen ist uns namentlich bekannt, der dann ein Jesus-Jünger wurde. Es war der Andreas. Ja, und jetzt wurde er von Herodes plötzlich aus dem Verkehr gezogen, weil er ihn zur Rechenschaft zog wegen der Frau, die er seinem Bruder abgejagt hatte und dann sich zur Frau nahm. Er hat ihn einfach ins Gefängnis gesteckt. Gefängnis hieß nicht damals so nett mit Pritsche und Toilette in der Zelle oder so und schönem Licht, sondern war ein Loch in der Erde irgendwo. Meistens absolut dunkel, ohne Fenster, also ein Leben in der Finsternis. Und da kommen ihm plötzlich Zweifel. Ist Jesus wirklich der Erlöser, der Einzige, oder habe ich mich nicht doch vertan, als ich meinte, das ist der Entscheidende? Er schickt Boten zu Jesus, die sollen ihn fragen, was mit ihm los ist. Interessant ist, Jesus hätte ihn ja jetzt einfach besuchen können. Er hätte gesagt: Wo sitzt er denn? Ich will ihm mal einen Besuch machen im Gefängnis. Ich will hingehen, die Hand auf seine Schulter legen, sagen: Bruder Johannes, wir beten jetzt zusammen, damit es dir wieder besser geht, dass du wieder Gewissheit bekommst. Das hat er nicht getan. Er ließ ihn dort alleine, wo er war. Aber er sagte den Boten, die er schickte: Erzählt ihm doch, was ihr hört und seht, wer ich bin. Und dann weist er hin auf die Dinge, die alle einer Prophezeiung entsprechen, die im Alten Testament auf diesen Messias hinweisen, in Jesaja 35, Vers 5 und 6. Da heißt es: Alsdann werden die Augen der Blinden aufgeschlossen und die Ohren der Tauben werden aufgetan. Alsdann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jauchzen. Indem er hinweist, was er alles tut, und sogar noch zwei Bereiche hinzufügt, zeigte: Ich bin die Erfüllung dieser Prophetie. Er fügt noch hinzu, dass er außerdem noch Tote auferweckt und Aussätzige rein macht. Und dann schickt er die Leute zurück und sie ermutigen den Johannes. Und das Letzte, was er sagt, ist: Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Das heißt, der Johannes nahm ja ein bisschen Anstoß, aber der wird jetzt wohl überwunden sein. Und das letzte Wort, was er dem Johannes sagt, ist eine Seligpreisung. Das ist sicher ganz schön. Erfüllte Prophetie, Wenn Sie das Alte Testament mal gelesen haben, ich weiß nicht, wer es schon mal ganz gelesen hat oder vielleicht teilweise, da gibt es immer wieder Stationen, an denen es einen Rückblick gibt. Und da wird ganz klar gesagt, hier hat Gott prophetisch gehandelt und seine eigene Prophetie erfüllt. Zum Beispiel, als Salomo den Tempel einweihte, in 1. Könige 8, Vers 24, sagt er, was du durch deinen Mund verheißen hattest, hast du durch deine Hand erfüllt, gemacht. Ein klarer Rückblick, da würde nämlich einer aus der David-Familie Gott eine Wohnung in Jerusalem bauen. Und er war das jetzt und sagte, du hast es zugesagt und jetzt ist es passiert. Oder im alten Israel musste man immer die Erstlinge der Ernte, also die ersten Früchte, sollte man nicht selber essen, sondern Gott bringen als Opfer, ja, Gott an die erste Stelle setzen. Und dabei sollten sie jedes Mal ein geschichtliches Glaubensbekenntnis sprechen. Ja, klang ein bisschen anders als unseres. Können Sie nachlesen in 5. Mose 26 ab Vers 5. Da heißt es, ein umherziehender Aramäer war unser Vater. Das heißt, der Abraham war so ein Nomade, würde man sagen, umherziehender Aramäer. Aber dann hat Gott ihm Zusagen gemacht, deine Nachkommen werden in das Land kommen. Und indem wir jetzt sogar die Früchte des Landes bringen, bezeugen wir, Gott hat sein Versprechen gehalten. Das finde ich ja immer wieder toll, wenn jemand, der in der Regierung sitzt, sein Versprechen hält und es auch halten kann. Gottes Prophetie trifft zu 100% ein. Ja, und der Johannes war jetzt sicher ermutigt, wenn auch seine äußere Situation dieselbe blieb, es war immer noch so finster. Er hat ja kurze Zeit danach sogar sein Leben verloren, aber er ist seit dieser Zeit bei Gott in der Herrlichkeit. Jesus lobt sogar Johannes und sagt, er ist der Größte, der von Frauen geboren wurde. Der bedeutendste Mensch überhaupt bisher. Größer als der König David, größer als die berühmtesten Philosophen. Aber der Kleinste im Reich der Himmel wird größer sein als er. Das heißt, der Kleinste, der durch mich, durch Jesus, durch einen geistlich neuen Anfang, den wir Wiedergeburt nennen, dann in den Himmel kommt, wird sogar noch größer sein als er. Ja, wie ist das bei uns eigentlich mit Gewissheit? Der Johannes hatte Zweifel und bekam Gewissheit. Wo kommt Ihre und meine Glaubensgewissheit her? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen Gewissheit haben. Einmal, dass Jesus der Messias ist und zum Zweiten, dass Sie zu ihm gehören. Dass Sie Christ sind, dass Sie ewiges Leben haben. Ich persönlich bin ja in einem christlichen Rahmen groß geworden. Immer engagiert, ich habe auch Posaune gespielt, war in einem Jugendkreis, habe später ein Jungschar geleitet, habe Gitarre spielen gelernt, weil ich dachte, das brauchst du sicher mal für deinen Beruf und ähnliche Dinge. Aber ich hatte nie die Gewissheit, dass ich Christ bin. Ich hatte nie die Gewissheit des ewigen Lebens, nur eine unbestimmte Hoffnung. Vielleicht gibt es da ja etwas. Was mir gefehlt hat, weshalb mir auch die Gewissheit fehlt, mir fehlte Jesus, den kannte ich nicht. Ich kannte alle Geschichten über ihn. Ich hätte sie Ihnen spielend erzählen können. Kann es heute noch tun, natürlich jetzt sowieso. Aber ich kannte Jesus nicht. Und es kann sein, dass mancher unter uns keine Glaubensgewissheit hat. Weder, dass Jesus der Messias ist, noch, dass er wirklich ewiges Leben hat. Schlicht und einfach aus dem Grund, dass er zwar christlich lebt, aber Christus nicht kennt. Das ist durchaus möglich. Ich bin eines von vielen Beispielen davon. Als ich dann im Gebet mein Leben Jesus anvertraute, so mit knapp 23 Jahren, bekam ich Gewissheit, er lebt, ich gehöre zu ihm, ich habe jetzt auch das Geschenk des ewigen Lebens. Gibt es eine schöne Bibelstelle dazu, Römer 8, Vers 16. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, eine innere Glaubensgewissheit entsteht, wo Jesus im Inneren ist. Oh, ich bekam später trotzdem wieder Zweifel. Gehörst du denn wirklich zu ihm? Es lief nicht alles ideal. Und dann wurde ich zum Glück auf eine Bibelstelle aufmerksam gemacht, in 1. Johannes 5, Vers 13. Da heißt es, das habe ich euch, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das heißt, eine schriftliche Gewissheit. Und wenn dann Zweifel kam, habe ich teilweise diese Stelle aufgeschlagen, habe gesagt, hier Jesus, hier steht geschrieben, dass ich wissen darf, ich habe ewiges Leben. Und dann waren diese Zweifel wieder weg. Also eine innere Gewissheit, eine schriftliche Gewissheit. Und die dritte Form, Jesus sagt mal, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20. Das heißt, in der Gemeinschaft von Christen wird man seines eigenen Glaubens immer wieder neu gewiss. Warum? Weil dort Jesus ist. Also drei Formen von Gewissheit: eine innere Gewissheit, die der Geist Gottes mir gibt, eine schriftliche Gewissheit, die ich nachlesen kann, und eine Gewissheit, die in der Gemeinschaft von Gläubigen entsteht oder unterstützt wird. Es kann natürlich trotzdem noch Fragen geben, nämlich die Frage, ist Jesus wirklich der einzige Erlöser? Oder ist der Mohammed nicht auch ein Heilsbringer? Oder dieser bedeutende Konfuzius? Oder der Buddha? Oder heute gibt es ja so viele Gurus, die irgendetwas zu erzählen haben. Ist es wirklich nur Jesus? Da geht es um die Frage der Toleranz. Toleranz heißt ja geduldete Abweichung. Gibt es also Jesus und? In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, es ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch welchen wir sollen selig werden. Und es ist in keinem anderen das Heil. Das ist ein Absolutheitsanspruch, der eine Gewissheit auslöst, weil ich weiß, jetzt bin ich in Verbindung mit diesem Heil und werde durch Jesus, wenn ich seinen Namen anrufe, zu Gott kommen. Oder nehmen Sie den Vers, den Sie wahrscheinlich alle auswendig können. Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt, ich bin der Weg, nicht ein Weg. Ich bin die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Ich bin das Leben, nicht nur ein Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Entweder ist es Arroganz oder es ist Wahrheit. Wenn es Wahrheit ist, führt es zur Gewissheit. Wenn es Arroganz ist, führt es zur Verblendung. Das ist die Wahl, vor der ich stehe. Ich persönlich glaube, dass Jesus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben, dass er der Einzige ist, der zu Gott führt, und freue mich, dass er Gewissheit vermittelt, dort, wo er selber ist. Fragen sind immer erlaubt, ja, siehe Johannes, Fragen ist erlaubt bei Gott, und es ist wichtig, auch seine Fragen zu stellen, sei es ihm persönlich im Gebet oder im Gespräch mit anderen Christen oder beim Lesen der Bibel. Ja, dann wäre die Frage, damals konnte er sagen, Blinde sehen, Lahme gehen. Wie ist das eigentlich heute? Wie wirkt Jesus heute? Verändert und befreit er Menschen in derselben Weise? An der Stelle würde ich sagen, dass die Zeit dieser Zeichenvollmacht, wo alles so schlagartig und ruckartig auch in den körperlichen Bereich hineinging, eigentlich heute nicht gegeben ist. Heute werden auch noch Menschen durch Gebet Heilung erfahren. Aber nicht, dass ein Lahmer jetzt hier vorne herhumpelt und dann aufspringt und wieder zurückrennt. Das kann auch passieren, ist aber ganz selten der Fall. Oder dass jemand blind ist und plötzlich sehen kann, ohne dass er operiert wurde. Gott tut auch heute noch Wunder, aber sie sind vergleichsweise in dieser Massivität selten. Es sind oft mehr andere Veränderungen, indem er Not begrenzt, indem er uns hilft, durchzukommen, indem er uns innerlich verändert. Insofern möchte ich diese Bereiche, die Jesus ansprach, zunächst alle im übertragenen Sinn auf mich und auf Sie anwenden. Blinde sehen. Ich denke, dass jeder, der Jesus nicht kennt, geistlich gesehen blind ist, sagt die Bibel zumindest. Der Apostel Paulus sollte den Menschen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht bekehren. Wenn ich Jesus nicht kenne, bin ich blind für geistliche Wahrheit. Ich lese gerade ein kleines Taschenbuch einer bekannten Theologieprofessorin, inzwischen auch in Rente, in Ruhe, Ita Linnemann, einige kennen diesen Namen. Sie hat großartige Bücher geschrieben, die wir während unseres Studiums als Standardwerk gelesen haben, lesen mussten, die geprüft wurden. Vor, weiß ich nicht, etwa 10 Jahren ist sie zu einem persönlichen Glauben an Jesus gekommen, nachdem sie vorher nur Theologin war. Und jetzt sagt sie, ich widerrufe alle meine Bücher. Ich habe meine eigenen Bücher verbrannt und empfehle jedem Leser, dasselbe zu tun. Eine Frau, die nicht den Verstand verloren hat, sondern Ganz im Gegenteil, sie hat vorher alles auf den Verstand begründet, alle ihre Schriften, und jetzt hat sie die Offenbarung entdeckt. Sie hat nämlich entdeckt, dass es diesen Erlöser Jesus persönlich gibt, dass das nicht nur eine blasse religionsgeschichtliche Figur ist, sondern eine Realität in ihrem eigenen Leben. Sie hat geöffnete Augen und deshalb sagt sie, was ich vorher ausdrückte, war leider falsch. Geöffnete Augen durch den Glauben an Jesus, auch für Sie und mich, auch wenn wir sein Wort lesen, macht es einen Unterschied, ob ich ihn kenne oder ob ich es nur so lese. Lahme gehen. Jemand, der Jesus nicht kennt, ist nicht bereit, Gottes Wege zu gehen. Er wüsste gar nicht, worin sie bestehen. Gottes Wege gehe ich, wenn ich Jesus folge, aber wenn ich ihn gar nicht kenne, wie soll ich ihm denn folgen? Ich muss also Jesus kennen, um seine Wege gehen zu lernen. Insofern wird jeder, der zum Glauben kommt, einer, der vorher lahm war und jetzt mit Gott unterwegs ist, in seiner Familie, in seiner Gemeinde, an seinem Arbeitsplatz. Aussätzige werden rein. Aussatz war früher ein Bild für die Sünde in der Bibel. Wenn ich Jesus kenne, vergibt er mir Stück für Stück. Das heißt, ich werde in meinem Leben immer mehr seine Reinheit erleben, sodass aus der Vergangenheit hoffentlich nichts mehr übrig bleibt, was nicht vergeben wäre, nicht bereinigt ist, und in der Gegenwart führt er auch weiter. Taube hören. Ganz interessant. Da hört jemand lange Zeit einen christlichen Prediger, ein tolles Programm mit schönen Beiträgen, und hinterher fragt er, was sollte eigentlich das Ganze bedeuten? Er hat es gar nicht verstanden. Worum ging es hier überhaupt? Wollte der was verkaufen, was loswerden? Keine Ahnung. Als ich mein Examen gemacht hatte, das erste Examen, fuhren meine damalige Verlobte und ich mal nach Schloss Klaus, das ist ein Zentrum wie die Klostermühle in Österreich, war zum ersten Mal, dass ich in so einem christlichen Zentrum war, nach meinem abgeschlossenen Studium. Und ich hörte dort den Sprecher dieses Zentrums, den Leiter, den Peter Wiegand. Und ja, ich fand das faszinierend. Ich hätte ihm stundenlang zuhören können. Hätte ich bei meinen Professoren nicht gekonnt, obwohl es da sicher auch gute dabei waren. Ich hätte ihm stundenlang zuhören können. Warum? Ich war auch einer, der taub gewesen war und jetzt Gottes Wort hörte und fand das sehr großartig. Taube hören. Das heißt, sie verstehen jetzt auch den Inhalt und das macht Freude. Tote werden auferweckt. Die Bibel sagt, dass jeder, der Jesus nicht kennt, geistlich tot ist. Kann man nachlesen, Epheser 2, Vers 1. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Aber jetzt habt ihr ewiges Leben. Ihr seid auferweckt worden. Ihr könnt euch geistlich entfalten. Ich habe das bei mir festgestellt, können Sie bei sich auch fragen. Ich hatte früher nie Appetit auf die Bibel. Wenn meine Eltern die Losung vorgelesen haben beim Frühstück, war das mit der langweiligste Akt des Tages für mich. Später freute ich mich auch in unserer Jugend, dass wir weitgehend Fußball spielten, aber nur zweimal oder dreimal die Bibel lasen im Jahr. Gut, ich hätte sie auch 5 oder 10 Mal gelesen, aber es wäre dann sicher genug gewesen. Ich war schon Mitarbeiter in christlichen Camps und stellte manchmal fest, die Bibel ist ja so, wie wenn man, wie heißt das, Schlaftabletten zerdrückt und sie dann verteilt oder Mottenkugeln austeilt. Das heißt, ein bisschen arg langweilig. Aber als ich Jesus kennenlernte, bekam ich auch Appetit auf sein Wort. Ich fing an, es zu lesen, es als meine geistliche Nahrung aufzunehmen und tue das jeden Tag auch heute sehr gern. Tote haben keinen Appetit, aber Lebende möchten etwas aufnehmen. Ja, und an Armen wird die frohe Botschaft gepredigt. Wir reden zwar von einer neuen Armut in Deutschland, aber Leute, die mal in anderen Ländern waren, können darüber nur lachen. Wenn man hört, dass in Russland ein Familienvater 50 Mark verdient und damit seine Familie einen Monat ernähren soll, was er auch nicht kann, dann liegen unsere Sozialhilfesätze ja doch wesentlich höher. Aber ich denke, wir haben ein Land, in dem es ganz viele Arme gibt. Arm deshalb, weil sie wenig Liebe erfahren haben in ihrer Kindheit oder in den Beziehungen, in denen sie leben. Arm, weil sie wenig Geborgenheit erfahren. Arm, weil sie in ihrem Leben nicht zurechtkommen, weil sie nicht im Zentrum stehen, sondern immer am Rand und sich doch danach sehnen, beachtet zu werden. Und denen sagt Jesus dann, dass sie den ganzen Reichtum der Liebe Gottes erfahren dürfen. Und das macht sie froh. Ich bin in ihm geborgen, ich bin anerkannt, ich bin wertgeschätzt und freue mich darüber. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt, sagt Jesus. Jesus ist ja entweder der Eckstein, auf dem alles aufgebaut wird und die Richtung der Wände bestimmt werden, oder er ist der Stolperstein, über den man fällt. Johannes stolperte auch ein ganz klein bisschen über Jesus jetzt. Vielleicht hatte er sich gedacht, Jesus würde anders auftreten. Johannes, sagte ein Schreiber, hat die Heiligkeit Gottes gepredigt und Gottes Gericht. Und Jesus hat die Heiligkeit Gottes gepredigt und Gottes Liebe. Vielleicht hätte der Johannes erwartet, dass Jesus massiver auftritt, weil in der Bibel ja steht, dass der Erneuerung Israels ein Gericht vorausgeht. Und vielleicht hätte er erwartet, dass Jesus dieses Gericht deutlicher ausführt, die Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen sichtbarer würde. Wir wissen es nicht. Jesus sagt, was er sieht und hört, das sagt ihm. Das heißt, durch Sehen und Hören von Jesus entsteht Glauben. Warum ärgern sich Leute? Warum ist ihnen der Glaube an Jesus zu einfach? Oh, wenn ich nur sage, du musst Jesus aufnehmen in dein Leben, durch Gebet, dich bei ihm bedanken, dass er am Kreuz für dich starb, dann ist das doch viel zu einfach. Oh, man kann es ja auch komplizierter machen. Ich kann sagen, du musst erstmal den Psalm 23 lernen, der Herr ist mein Hirte, dann nach dem Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele. Psalm 145 würde ich auch noch erwarten, ich will dich erheben, mein Gott und König. Dann solltest du noch das Glaubensbekenntnis lernen und dann solltest du doch innerhalb eines Jahres mindestens 1000 Mark Gott spenden, dann noch eine Schulungswoche mitmachen und am Ende könnte ich dann mit dir dieses Gebet sprechen, dass Jesus in dein Leben kommt. Wäre es ein bisschen komplizierter, aber das Ende wäre eigentlich genauso einfach. Der Glaube ist so einfach und deshalb so ärgerlich, weil ich nichts tun kann. Ich kann nur das, was Jesus tat, annehmen. Und es geht uns gegen den Strich, weil wir immer etwas leisten wollen und Beachtung für Leistung erwarten. Und hier ist es genau umgedreht. Er hat die Leistung vollbracht und ich soll sie und darf sie annehmen. Dann kann es natürlich auch im eigenen Leben Leidenssituationen geben, wo man wirklich ein finsteres Loch fällt und fragt, Herr, ich verstehe dich nicht mehr. Ist das wirklich deine Zulassung? Ist das vielleicht sogar deine Führung in meinem Leben? Ich sehe die Zusammenhänge nicht mehr. Bist du wirklich noch da? Ja, und dann kann man sich auch nur hinflüchten in die Gemeinschaft von Christen, die einem vielleicht trösten können, oder in Gottes Wort, was zusagt, ich bin gestern, heute und in Ewigkeit derselbe und bin bei dir. Ja, wie können Menschen unter uns heute Jesus erleben? Ich denke, diese körperliche Heilung hat heute oft die Medizin übernommen, sei es durch Medikamente, durch Operationen, wobei man auf die Dauer ja nie ganz gesund bleiben wird. Wie sollte man irgendwo in den Tod gehen, wenn man absolut gesund ist? Es sei denn, man würde dann ironisch sagen, wer gesund lebt, stirbt auch gesünder, aber das bringt es ja nicht. Die Lebenserwartung steigt immer mehr in Deutschland. Männer können schon 73 werden im Schnitt, Frauen 79. Also schon enorm alt. Aber ich denke, dass Jesus heute mehr eine innere Heilung vollzieht, dass er Menschen verändert und befreit immer noch. Wie viele von uns sind innerlich verletzt durch das, was sie als Kinder erlebt haben, in einer Familie, wo sich vielleicht die Eltern nicht verstanden, wo immer Kritik da war, immer Reibungsflächen, wo sie zwischen den Stühlen saßen und nicht vermitteln konnten, wo sie selber zwar schon ein bisschen geliebt wurden, aber doch immer auch nur Beachtung fanden, wenn sie etwas Gutes geleistet haben und Ähnliches. Oder dass man vielleicht von Leuten verletzt wurde und die haben sich nie entschuldigt. Dass Jesus unsere Vergangenheit heilt, dass man mit ihm hier einfach auch noch einmal durch bestimmte Zeiten seines Kindheitsalters oder der Jugend hindurchgeht, sag gut, Herr Jesus, mit dir will ich da jetzt noch einmal durchgehen. Einfach erwarten, dass du diese Phase in meinem Leben heilst. Ja, und das auch Auswirkungen hat bis heute. Jesus verändert Menschen, er tut Wunder, auch heute. Aber ich denke gerade an einen berühmten Prediger, den mancher dem Namen nach kennt. Der war vor wenigen Jahren in Frankfurt. Riesenplakate, ich komme mit Zeichen und Wunder, ich werde Leute heilen. Wir kennen seinen Namen, John Wimber, Amerikaner. Inzwischen sitzt er selber im Rollstuhl und sagt, ich glaube, ich habe den Akzent ein bisschen zu sehr auf diesen Bereich gesetzt. Ich denke, dass Jesus Menschen heilt, dass er aber noch viel mehr diesen inneren Frieden schenkt, eine innere Heilung wirkt. Und das ist viel wichtiger, so dass er durch sein eigenes Erleben auch einen neuen Akzent in dem setzte, was er weitergibt. Ja, wenn wir fragen, wo kann man Jesus heute erleben, könnte ich dann den Leuten mein Leben anbieten und sage, lerne mich kennen, damit du Jesus kennenlernst. Lerne seine Gemeinde kennen, damit ihr dort Jesus findet. Oder fühle ich mich nicht bei dieser Aussage ein bisschen unwohl und sage, da gibt es doch so viele Bereiche, wo man Jesus vielleicht nicht entdeckt. Mich tröstet immer dieses Beispiel, auch wenn es schnell eine Entschuldigung werden kann, wenn Sie an eine Pfütze denken, an einen schönen strahlenden Tag, der ist noch übrig geblieben vom letzten Regen. Wenn Sie schräg in die Pfütze reinschauen, sehen Sie den blauen Himmel und gar nicht, dass die Pfütze ganz anders ist. Und ich denke immer, wenn solch eine Pfütze den Himmel spiegeln kann, dann können das auch Gläubige, die durchaus wissen, dass vielleicht in ihrem Leben nicht alles immer so ist, wie es sein könnte, aber ab und zu kann man doch, ja, bildlich gesehen, sage ich mal, Gott in diesem Leben erkennen. Es wäre schlimm, wenn es nicht so ist, denn wenn Jesus dort ist, müsste man ihm ja irgendwo auch begegnen. Ich komme zurück zum Anfang. Es war die Frage, sind Sie schon mal in ein dunkles Loch gefallen, wo alles irgendwie im Moment ohne Überblick ist und Durchblick, wo Zweifel aufkommen? Es ist berechtigt, seine Zweifel weiterzugeben, aber Jesus führt gerne zur Gewissheit, dass er es ist, der dieser gesalbte Gottes ist und auch er derjenige ist, der uns weiterhilft, der nicht den Überblick verloren hat, der genau weiß, wo der Einzelne ist und der ihn auch stärken möchte. Wie verändert und befreit Jesus heute Menschen? Es ist nicht so stark wie damals auch das, was man im körperlichen Bereich sehen kann, obwohl es bis in diesen Bereich hineingehen kann. Es ist oft eine innere Befreiung, eine Heilung der Vergangenheit, aber er befreit sie auch heute, Gottes Wege zu gehen. Und ich will schließen mit diesem Vers, den Sie kennen, ich habe ihn vorhin erwähnt, wo Jesus sagt, ich bin gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Das heißt, wir dürfen mit ihm unterwegs sein, erwarten, dass er uns weiterführt und verändert, aber auch, dass Menschen durch die Begegnung mit ihm in unserer Gemeinschaft ihn kennenlernen. Herr Jesus, wir danken dir herzlich für deine persönliche Nähe und Liebe, für dein Interesse an uns, loben dich, ja auch, dass Fragen erlaubt sind, sie bei dir eine Antwort erfahren. Und wir danken dir, dass du täglich bei uns bist. Amen.